저희 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다.
Willkommen zum Podcast Sauerkraut und Kimchi mit
Sarah
und Silke.
여러분 안녕하세요. 반갑습니다.
Hallo, willkommen zu Sauerkraut und Kimchi.
Schön, dass ihr da seid.
Oh Gott, wenn ihr jetzt wüsstet, was wir jetzt schon gerade hinter uns haben, meine Lieben.
Oh ja, wir schwitzen nicht wegen dem Wetter.
Nein, wegen der Technik. Menschen, Leute, wirklich, ich weiß gar nicht, was gerade los ist. Ich habe mir einen neuen Laptop gekauft, ja. Weil ich gesagt habe, ich will natürlich nicht immer mit einem Firmenlaptop arbeiten. Jetzt habe ich mir einen neuen Laptop gekauft und der macht nicht, was ich will. Jetzt sitzen wir schon fast eine Stunde, um diese Aufnahmen zu machen. Und falls das jetzt irgendwie komplett in die Hose geht,
dann darüber, ist es so. Darüber reden wir, wenn es soweit ist, okay?
Ja, genau.
Sonst schwitze ich noch mehr hier.
Ah, ja. Also nein, wir legen einfach los. Ja. Wir legen einfach los. Wir haben ein wirklich gutes Thema. Das darf ich vorstellen. Wir haben das Thema berühmte Frauen, will ich gar nicht so sagen, sondern Frauen in der Geschichte von Korea. Und Frauen in der Geschichte von Österreich, die die Geschichte beeinflusst haben von den beiden Ländern. Jeweils natürlich koreanische Frauen und österreichische Frauen.
Genau. Also wir werden Persönlichkeiten vorstellen, die doch einen sehr großen Einfluss auf beide Länder hatten. Jetzt ist die Frage, wer fängt an? Ich weiß, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wen du hattest. Du hast mir das letzte Mal kurz erwähnt.
Ich habe nämlich so ein paar Frauen wirklich durch die Geschichte von Korea mitgebracht und ich habe natürlich diese typischen österreichischen Frauen mitgebracht, die wahrscheinlich jeder kennt, und ich habe zwei österreichische Frauen mitgebracht, von denen ich noch nichts wusste, die mich aber absolut, wie soll ich sagen, begeistert haben. Und wie sagt der Mensch, nicht imprägniert hat, falsch gesagt. Aber die haben mir sehr, waren sehr imposant für mich.
Die haben dich beeindruckt.
Richtig.
Die haben einen Eindruck hinterlassen.
Richtig, genau, ja, so ist es. Was hast du?
Ich habe eine Koreanerin auserwählt. Da muss ich auch ehrlich sagen, das war die Antwort von meiner Mutter. Weil da haben wir miteinander geredet gehabt, welche koreanischen Frauen wichtig sind. Und sie hat sofort, es war voll interessant, ich habe noch nie gehört, dass meine Mutter von ihr geredet hat, sofort, ohne zu überlegen, ihren Namen gesagt. Ja. Und dann war für mich klar, okay, die nehme ich. Ich kannte sie auch nicht. Und ich habe eine Österreicherin genommen, also eine Koreanerin und eine Österreicherin, die ich noch von meiner Kindheit kannte und die ich einfach ist wirklich wertfrei, weder gut noch schlecht, einfach urinteressant gefunden habe als Persönlichkeit.
Ja, dann leg du los, oder?
Ja?
Ja.
Okay. 그러면 제가 시작할게요. Dann fange ich an. Dann fangen wir mal an mit der Koreanerin. Ich habe genommen die Schriftstellerin Park Wan-seo. Es ist mir ein bisschen unangenehm zu sagen, aber ich habe früher sehr viel gelesen, aber ich muss... Die letzten Jahre habe ich es nicht geschafft, viel zu lesen, aber Park Wan-seo ist wirklich eine Schriftstellerin, die in Korea einen riesen Einfluss hatte. Die Dame ist 1931 geboren, das war noch das damalige japanische Kaiserreich und also das heutige Nordkorea, und sie ist 2011 an einer Krebserkrankung gestorben. Ich werde versuchen, wirklich das Wichtigste kurz zu erzählen. Sie hat eigentlich durch das Schreiben ihre ganzen Schmerzen, Traumata, die sie erlebt hat, verarbeitet. Sie hat nie die Absicht gehabt, jetzt sich hinzusetzen und sagen, wow, jetzt werde ich darauf arbeiten, dass ich eine total anerkannte Schriftstellerin ist. Naja, was ist denn passiert? Diese Frau hat den Koreakrieg noch miterlebt. Also Koreakrieg war 1950 bis 1953 und ich habe mir die Interviews angeschaut und es ist uninteressant. Ich habe zwar Koreakriegberichte von meiner Oma gehört, ja, aber es war sehr interessant, das von ihrer Perspektive zu hören, weil sie hat gesagt, wir waren es gewohnt, dass wir ein politischer Spielball waren. Ja. Wir sind eine japanische Kolonialherrschaft gewesen und dann hat man angefangen, gegen die Amerikaner zu kämpfen und wir haben in Korea immer zusammengehalten, obwohl wir immer einen Kriegszustand hatten, unterdrückt wurden, und dann hat sie auch so, wie sagt man, so nicht schadenfreudig, oh ja, ein bisschen schadenfreudig gelacht und hat gesagt, ja, wir mussten halt so tun, als würden wir zu den Japanern halten, weil wir mussten auch überlegen, aber wir haben alle gedacht, wir haben alle gehofft, dass die Amerikaner halt gewinnen. Sie hat immer betont, wir haben nichtsdestotrotz immer zusammengehalten. Korea war eigentlich ein Dorf, ja. Wir haben immer Essen geteilt mit den Leuten, haben zusammengehalten, aber das Schlimmste, was uns wirklich in unserer Seele zerstört hat, hat sie gesagt, war der Koreakrieg, weil sie war es gewohnt mit, ja, okay, Amerikaner, Japaner und so weiter, die sollen sich selber fertig machen, Hauptsache wir sind safe. Und dann hat sie gesagt, auf einmal ist der Koreakrieg gekommen und wir mussten uns gegenseitig niederstechen, weil auf einmal hieß es, Ballgängi. Ballgängi, wie kann man das übersetzen? Das war ein abwertendes Wort für Kommunist, ein Rotling, keine Ahnung, ob man das jetzt so sagen darf, aber wortwörtlich übersetzt. Und sie hat gesagt, sie haben bei sich zu Hause keinen normalen weißen Reis gegessen, sondern Bohnenreis. Und das war ein Zeichen von, wow, die haben Geld, die müssen ja Kommunisten sein. Und sie wurden von irgendwem angezeigt und ihr Onkel ist daraufhin ermordet worden. Und das hat sie eben in ihrer ganzen Familiengeschichte erlebt. Und als wäre das nicht schlimm genug gewesen. Sie hat gesagt, der Koreakrieg hat unsere Seele zerstört. Und dann hat sie noch den Schicksalsschlag gehabt, dass 1988, wo die Olympiade in Seoul war. Da war ich angeblich auch dort, aber ich kann mich nicht erinnern.
Das hat er schon mal erzählt, ja.
Ja, ich habe keine Erinnerungen daran. Und sie hat gesagt, in dem Jahr, wo gerade total Enthusiasmus und wir öffnen uns der Welt, ist ihr Sohn gestorben an einem Autounfall. Und eigentlich verarbeitet sie den Schmerz, aber ich glaube, was sie so zu einer bedeutenden Schriftstellerin gemacht hat, dass sie diese Sachen, die sich eh jeder wahrscheinlich damals gedacht hat, aber niemand getraut hat zu sagen, einfach in ihr Buch geschrieben hat. Also Orgesachen. Sie hat, ich werde das nur kurz erzählen, in einem Buch geschrieben, ich weiß nicht in welchem, wo sie den Tod von ihrem Sohn verarbeitet. Sie hat gesagt, ich hatte einen Seoul, der war in der Seoul-Universität. Ja, das sagt eh schon alles aus, voll die Elite-Universität. Ich glaube, der wollte Arzt werden. Und nachdem der Sohn gestorben ist, hat sie erzählt, so wirklich von der tiefsten, von der dunkelsten Seite aus ihrer Seele hat sie einfach alles offenbart. Und sie hat gesagt, ich war früher auch so überheblich, dass ich mir sogar bei Kindern gedacht habe, die mit einer Behinderung auf die Welt gekommen sind oder ein Wachkoma leiden, dass es doch vielleicht besser wäre für die Eltern, dass das Kind gar nicht lebt, ja, dass das Leben gar nicht lebenswert ist, ja. Und sie hat gesagt, sie wurde durch den Tod wirklich vom Tod ihres Sohnes von oben, durch diese Hochnäsigkeit ganz nach unten gedrückt. Und dann erzählt sie wirklich in so einem so emotionalen Koreanisch, dass sie auf der Straße einen Mann gesehen haben. Es gibt ja diese älteren Personen, die Papier,
diese Karren hinter sich nachziehen, gell?
Genau.
Ja.
Und da hat sie von einem alten Mann erzählt, der hat das gemacht, weil er einen Sohn hatte, der alkoholkrank war. Und den musste er finanziell mit dieser harten Arbeit über Wasser halten. Und sie hat gesagt, normale Eltern würden ihn doch bemitleiden. Aber sie hat gesagt, sie hat ihn so beneidet, dass er einen Sohn hat, überhaupt für den sie was tun kann, für den er was tun kann. Und sie hat dann gesagt, sie hat angefangen, ihm bei der Arbeit zu helfen, damit er seinen Sohn unterstützt. Wow, da ist irgendwas mit mir passiert.
Wahnsinn, wie Blickwinkel sich ändern können, gell?
Ja.
Mit Schicksalsschlägen.
Absolut, ja. Und ja, es war halt, ja, sehr bewegend, sehr bewegend.
Und die hat dann das alles veröffentlicht, was sie geschrieben hat? Weil du gesagt hast, sie ist Schriftstellerin.
Ja, ja, sie hat dann eigentlich tatsächlich diese ganzen Schriften und Romane veröffentlicht, ja.
Und warum? Ich weiß nicht, ob es deine Mutter dir erzählt hat, aber warum ist deine Mama genau auf sie gekommen? Hat sie die Bücher gelesen oder weißt du das irgendwie?
Das ist eine gute Frage. Also ich weiß zumindest, dass sie die letzten 10 Jahre nicht ihre Bücher gelesen hat. Ich habe sie gar nicht gefragt, aber vielleicht kann sie sich auf eine gewisse Art identifizieren, weil meine Mutter kommt ja auch ursprünglich aus Nordkorea. Das ist vielleicht diese Identifizierung. Sie hat auch in ihrer Familie, also vom Großvater, den Schicksalsschlag, dass die Familie zerrissen wurde. Der Sohn hat die Flucht nicht geschafft. Und der Großvater von meiner Mutter war für damalige Verhältnisse sehr wohlhabend. Also angeblich haben sie in ein Riesenhaus gelebt, wo die Korner gesagt haben, ist das hier ein Schloss, ja. Und da war so viel Neid, dass die Kommunisten den Großvater angezeigt hat, dass er ein Kommunist ist. Und da mussten sie flüchten. Ich glaube, sie identifiziert sich ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, das heißt, es ist so ein bisschen eine Verbundenheit, weil es so ähnliche Schicksalsschläge sind, ne?
Ich glaube. Und war interessant, ja. Also, wow, ich glaube, ich möchte dieses Buch nicht lesen, weil ich glaube, mir wird mein Herz anfangen, weh zu tun. Ich habe nur durch Vorträge von ihr und Interviews gehört, worüber sie schreibt, und da hat mir mein Herz so weh getan. Ich glaube, ich kann das nicht lesen.
Und auf welche Weise hat sie jetzt so ein bisschen die koreanische Geschichte geprägt, indem sie da einfach so offen drüber gesprochen hat, ne? Schätze ich ja mal, oder?
Ja, sie hat die koreanische Geschichte insofern geprägt, darüber, dass sie eigentlich auf eine sehr brutale, ehrliche Art einfach zeigt, was der Koreakrieg mit der koreanischen Gesellschaft gemacht hat und wie die Leute einfach entwickelt haben, ja. Und ich glaube, das war so, so prägsam, ja.
Weißt du, ob die dann auch so Preise gewonnen hat jetzt für ihre Bücher, oder?
Ja. Oh ja.
Ja?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich glaube schon.
Okay.
Upsi.
Ja, aber auch spannend. Deswegen kann ich mir das jetzt, wie du sagst, dass es wahrscheinlich wirklich so eine Verbundenheit von deiner Mama mit dieser Schriftstellerin ist, weil die einfach wirklich vieles nachempfinden kann, deine Mama, gell?
Ja, das stimmt. Und wo ich meine Mutter auch in ihr wieder gesehen habe, die Park Wan-sao hat gesagt, also ihre Tochter hat ihrer Mutter gesagt, dass sie gestorben ist, dass sie in ihren ganzen Romanen sehr viel über Essen erzählt. Da ging es nicht ums Essen, sondern das war auch die Art von, wie man Heimweh verarbeitet. Und ich habe da ein bisschen meine Mama wiedererkannt. So, warum tut man sich das an? Meine Mama ist seit 1979 in Österreich, ja. Das habe ich ihr 100-mal erzählt, da gab es kein koreanisches Lebensmittelgeschäft. Sie hat sich Essenspakete schicken lassen. Meine Mama macht, seit ich denken kann, täglich selbstgemachtes Kimchi serviert und ich denke mir so, warum tut man sich das an? Das war ihre Art, Heimweh zu verarbeiten.
Ja, aber überleg einmal, wenn du jetzt irgendwo weg bist im Urlaub, du genießt es natürlich, es ist wunderschön, aber was vermisst man? Am meisten vermisst man ja doch das Essen von zu Hause.
Richtig, ja. Ja.
Oder das von Mamas Küche oder überhaupt auch die Lebensmittel oder überhaupt die Speisen von zu Hause.
Es macht so viel Sinn, aber es war mir nicht so ganz bewusst. Ich habe mir nur gedacht, Mama, wieso tust du dir die Arbeit an? Du hast so viel Arbeit. Du brauchst 6 Stunden einkaufen zu gehen, zu kochen auf Koreanisch. Dann lass du dir früher Essenspakete schicken. Geh doch einfach zum Billa, ja. Aber jetzt verstehe ich das.
Ja. Spannend. Wen hast du aus Österreich mit?
Das ist vielleicht ein bisschen random.
Ja.
Aber die Ute Bock.
Wirklich?
Ja, voll.
Okay.
Du kennst sie schon, oder?
Ja, ich kenne sie, ja.
Was hast du für Erinnerungen an die Ute Bock?
Ich habe von der Ute Bock in dem Sinne nur die Erinnerung, dass bei mir in der Nähe ein Ute Bock-Haus war und da ganz viele Flüchtlinge und Menschen dort gelebt haben. Aber sag ruhig, was war für dich so was Spezielles, warum diese Frau dich so fasziniert?
Ich glaube, die Ute Bock hat mich so fasziniert, weil sie hat so einen richtigen Werner Schmäh, aber so einen richtigen schwarzen Humor. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt sie ihr eigenes Geld aus, um Menschen zu helfen. Ja, also das erste Interview, was ich von ihr gehört habe, das war so, ich liebe diese Frau. Ich meine, ich mache sicher nicht sowas, weil ich glaube, ich hätte die Nerven nicht zu sowas. Aber ich habe mich so, weiß ich nicht, darf ich das sagen, totlachen müssen. Das war so ein Interview, wo eine österreichische Moderatorin sie darauf angesprochen hat, was es auf sich hat, dass die Nachbarn sagen von diesem Haus, dass da sexuelle Übergriffe und Diebstahl und so passiert. Dann hat sie der Moderatorin in die Augen geschaut, also schauen Sie mich an, glauben Sie wirklich, ich bin Opfer von einem sexuellen Übergriff? So, sie hat sie ernst, bitte. Eigentlich ein schweres, aber ich habe mich totgelacht, Entschuldigung, ja. Und dann hat sie gesagt, diese Frau, diese Schlagfertigkeit, ich glaube, das ist, was mich so an ihr fasziniert, hat gesagt, entschuldigen Sie, was wollen Sie von mir? Ich lebe in einem Haus mit 80 Männern, die kein Geld haben. Da ist ein Tschetschene, hat sie gesagt, der war so der Patriarchat von zu Hause, der hat die Kohle verdient und die Frauen haben gemacht, was er machen muss. Und jetzt kommt er nach Österreich und fragt so eine Omi, Entschuldigung, haben Sie 2 Euro? Mhm. Ich meine, sie hat gesagt, Sie müssen damit rechnen und Sie müssen selber drauf schauen, dass Sie Ihr Geld in den Safe geben. Und es stimmt, sie hat gesagt, ich war irgendwie unvorsichtig und habe ein bisschen ein Geld da gelassen und es ist verschwunden. Da bin ich aber selber schuld, ja. Ich weiß, wo ich wohne. Und so relativ, weil ich mir gedacht habe, diese Kombi. Mhm. Weil zum Beispiel, wie heißt die? Schwester Therese?
Mutter Theresa.
Mutter Theresa. Die hatte ja, zum Beispiel, die war anders. Die hatte mit ihrer ganzen Gestikulation dieses Heilige, nicht bös gemeint, so, yes, Jesus loves you. Bless you, brother and sister. Die war so, aber die Ute Bock ist eigentlich genau das Gegenteil, wenn man sie reden hört, von dem, was sie getan hat. Und das habe ich so spannend an ihr gefunden. Ja, aber ich glaube, die Leute wissen, was sie gemacht hat, oder? Das muss ich jetzt nicht großartig erzählen.
Ich weiß nicht, vielleicht die Menschen, die in Deutschland und in der Schweiz leben, vielleicht nicht so wirklich.
Ah, stimmt. Hast recht.
Also wie in Österreich definitiv, aber vielleicht magst du trotzdem kurz was von der Ute Bock erzählen.
Ja, gerne. Also, unsere liebe Ute Bock ist 1942 in Linz geboren. Sie nennt sich selber ein Nachkriegskind und ist 2018 in Wien gestorben. Die Ute Bock hat einfach heruntergebrochen, sich um Menschen gekümmert, die von ihrem Heimatland geflüchtet sind. Ich glaube, das hat angefangen mit Flüchtlingen vom Jugoslawienkrieg. Dann sind Afrikanerinnen dazugekommen und Tschetschenen. Und sie hatte ein Ute Bock-Haus. Und sie hat sich wirklich, wirklich mit wenig Schlaf darum gekümmert, dass diese Menschen eine Wohnung bekommen. Zum Beispiel, wenn du einen Antrag auf ein Asyl gestellt hast, hast du unbedingt eine Zustelladresse gebraucht, die haben sie von ihr bekommen. Und die Ute Pock hat einfach wirklich herumtelefoniert, um diesen Menschen eine Wohnung zu organisieren. Sie hat auch ihr ganzes eigenes Geld dafür ausgegeben. Und irgendwann ist man dann so weit gekommen, dass dieses Ute Pockhaus einfach bankrott gegangen ist. Dann ist ein Industrieller gekommen, ich kann mich an seinen Namen nicht erinnern, Hasselböck. Ich kann mich jetzt an seinen Namen nicht erinnern. Der war, glaube ich, im Bauwesen ein ziemlich hohes Tier, hat das Haus aufgekauft, es renoviert und sie durfte dort leben, bis sie gestorben ist. Sie hat ganz viele Preise bekommen, einfach für Menschlichkeit. Und ich muss da ehrlich sagen, ich glaube, ich könnte sowas nicht. Aber bei der Frau, warum sie mich so fasziniert ist, sie hat das nicht gemacht, um Anerkennung zu bekommen. Ja, da ist für mich null Heuchlerei drinnen, so schau mich an, wie gut ich bin. Ja, die hat geredet, wie sagt man, ihr Mund...
Wie der Schnabel gewachsen ist.
Ja, richtig, ja. Und ich glaube, deshalb, ich finde sie einfach so authentisch, ja. Mhm. Ja.
Bei ihr hat es, man sagt immer so, da hat es gemenschelt, ne?
Absolut. Ja. Bei ihr war das echt. Ja.
Also gemenschelt, das heißt... Man steht für andere Menschen ein, also das ist was, da ist Authentizität dabei, diese die Geschichten einfach.
Ja, genau. Das ist das, wo die Koreanerinnen sagen, Saram Nemsena, es riecht nach Mensch.
Wow, gefällt mir. Gell? Wow, das gefällt mir.
Ja.
Das ist es passt so ähnlich, wie das es menschelt. Und du, cool, also das gefällt mir jetzt irrsinnig gut.
Es ist genau dasselbe für mich vom Gefühl, wenn du sagst, es hat gemenschelt oder es hat am Nemsena, es ist so genau dieses selbe warme Gefühl.
Ja,
für
ich finde auch, ja.
Ja.
Cool. Cool. Weißt du, was ich jetzt gerade so spannend finde? Du hast ja eigentlich jetzt zwei Frauen genommen, die im 20. Jahrhundert gelebt haben. Ich nicht. Ich bin überhaupt nicht im 20. Jahrhundert.
Das heißt, wir machen eine Geschichtsreise.
Genau, wir machen eine kleine Geschichtsreise. Ja. Und ich würde bei Korea anfangen, wenn das für dich in Ordnung ist.
Gerne.
Ja. Ich habe mir mehrere Frauen ausgesucht und habe natürlich dann einfach nicht so viel an Informationen, weil es einfach dann wieder zu übermenschlich wäre. Aber ich habe mir die erste Frau, die ich mir ausgesucht habe, ich habe es so ein bisschen chronologisch geordnet, ist die Sondok von Schiller. Das war die erste, eigentlich wenn man sagt, das erste weibliche Staatsoberhaupt überhaupt von der Geschichte von Korea. Das habe ich so spannend gefunden mit 632.
Was?
Das Jahr 632.
Ich dachte die 632.
Im Jahr 632.
Heute ist heiß, Entschuldigung.
Aber sie war die 27. Der 27. Monarch von Schiller. Das ist eigentlich hier ein Wahnsinn.
Wow. Ja. Die hat sich durchgesetzt.
Definitiv, definitiv. Und sie war, glaube ich, eine ziemlich kluge Frau. Sie hat nämlich mit chinesischen Tang-Dynastie zusammengearbeitet. Sie hat dann königliche Botschafter und Studenten hingeschickt, also wirklich dann nach China, um da eine Partnerschaft zu haben, damit der Feldzug gegen Koguryo gemacht wird und damit sie einfach ihr Schiller behalten kann und hat während ihrer Herrschaft den Konfuzianismus und die Rechtsordnung in ihrem Land eingeführt.
Wow.
Org, oder?
Ja.
Und hat ganz viele Gebäude bauen lassen, die wir alle jetzt noch kennen. Ich kann es nicht richtig aussprechen, aber es sind Observatorien. Es gibt diesen einen besonderen Bunhuangsa-Tempel. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ganz viele Pagoden und Tempel hat sie eben erbauen lassen, die es jetzt immer noch in Seoul gibt und überhaupt in Korea gibt zum Anschauen. Und 647 ist sie dann leider dann bei einer Rebellion umgebracht worden. Und ihr Grab ist am Namsanberg.
Oh, wow.
Ja, genau. Okay, wow. Weil die Aristokraten haben gemeint, sie hat zu viel Macht und sind dann eben darum gewesen, haben sie dann umgebracht. Bei einer Rebellion.
Org.
Wahnsinn, ne?
Also wenn man damals gesagt hat, eine Frau hat zu viel Macht, das heißt wirklich was. Mhm. Wow. Mhm. Ja. Aber sie ist nicht umsonst voll stark präsent, irgendwie noch heute in Korea. Mhm. Ja.
Ja. Die nächste Frau, die kennst du ganz sicher, brauchst du nämlich nur auf deinen Geldschein schauen, auf Korean Won schauen. Das ist die Shin Samdang, das Ideal einer guten Mutter.
Mhm.
Und die ist auf einen 50.000 Won-Schein abgebildet.
Ah, okay.
Dieser gelbe Schein.
Ah, okay.
Den hat man wahrscheinlich nicht so oft.
Ja.
Und sie wurde eben, weil sie ihren Sohn zum König gemacht hat und der so gute Werte gehabt hat, ist sie eben das Ideal der guten Mutter. geworden und hat Gedichte geschrieben, hat schöne Naturdarstellungen gemalt. Also sie war auch Künstlerin und dann steht eben, zusätzlich schrieb sie Gedichte, die eben vor allem die starke emotionale Bindung zu ihrer Familie hergezeigt hat. Und deswegen war sie so eine Art Mutter der Nation.
Stimmt, ja, ist auch eine Person, die man kennen muss in Samdang, ja.
Genau, die war Dichterin in der Joseon-Dynastie. Malerin, Kalligrafie, Dichterin in der Joseon-Dynastie.
Stimmt, ja. Mhm. Ja, urwichtige Person. Ja, ja, das stimmt.
Wie gesagt, alles nur kurz und knackig. Dann eine ganz berühmte Kiseng, von der haben wir nämlich sogar schon mal kurz erzählt. Das war die Huang Jin-i, die schönste Kiseng, die es gegeben hat.
Stimmt, ja. Huang Jin-i, da gibt es auch so viele Serien, oder?
Genau, Filme? Richtig. Filme, Serien, die so kurz gesagt ist, sie war bekannt für ihre Schönheit, Intelligenz und Unabhängigkeit. Wählte bewusst das Leben der Kiseng, um Freiheit zu gewinnen, weil das war nämlich total spannend. Sie haben ja gewusst, Frauen früher konnten in dem Sinne nicht irgendwo aufsteigen oder hatten nicht den Zugang zu Bildung. Aber bei der Kiseng konntest du lesen lernen, schreiben, du konntest Musikinstrumente, du konntest Kampfkunst lernen. Und deswegen hat sie wirklich bewusst das Leben einer Kiseng gewählt, um das tun zu können, was sie tun wollte.
Also ehrlich gesagt finde ich das nicht dumm.
Urspannend, oder?
Ja, weil du hast Zugang einfach zu einer ganz neuen Gesellschaft.
Ja. Natürlich auch wieder tragisch, den Mann, den sie unbedingt wollte, hat sie natürlich nicht bekommen. Tragik ist immer dabei in solchen Geschichten. Sie schrieb beeindruckte Gedichte über die Liebe und die Natur. Das hast du schon erwähnt, sie wurde natürlich eine Legende in Filmen, Büchern und Serien. Das ist nämlich das, was mir gefallen hat. Sie war ein Symbol für eine Frau, die gesellschaftliche Regeln hinterfragt hat, eben in dem Sinne, dass man sagt, warum kann ich nicht lesen lernen? Warum darf ich nicht schreiben lernen? Und diese Dinge. Also auch eine ganz starke Persönlichkeit, die das getan hat, was sie unbedingt wollte.
Ja, das stimmt, ja. Ja.
Dann hat es noch die Kaiserin gegeben, eine ganz besondere Kaiserin, die Kaiserin Myeongsong. Das war bekannt als die Königin Min, die war auch so eine ganz große Kaiserin, versucht hat, den japanischen Einfluss in Korea zu verhindern. Also die war da auch sehr politisch und da kommt wieder dieses Krimi-Herz in mir zu tun, die ist von japanischen Agenten umgebracht worden.
Oh, okay, org.
Wahnsinn, oder?
Ja, voll, aber ich glaube, dass das echt oft passiert.
Schon.
Ja.
Ganz, ganz arg. Die hat 1851 bis 1895 gelebt.
Ja.
Hat auch viel erlebt, also die hat auch viel gemacht. Lass mich mal schauen, dass ich auch nicht, da habe ich nicht so viel gefunden, da muss ich mal schauen, dass ich da nicht zu viel erzähle dann. War auch sehr intelligent und beschäftigte sich mit klassischer chinesischer Kultur. Das ist das, was ich so spannend finde, ist, dass gerade die Frauen, die sehr hoch nachher waren, eben wie Kaiserinnen oder Königinnen, ganz viel dabei waren, ich möchte lernen. Ich möchte diese Dinge, die mir wichtig sind, lesen können, schreiben können. Das ist das, was ich so spannend empfunden habe.
Die haben so einen richtigen Drang nach Bildung gehabt. Aber weißt du, was witzig ist? Bei der Park Wanzhou war das auch so.
Ja.
Die stammt nämlich aus sehr ähnlichen Verhältnissen aus dem Land und die hat sie an der Seoul-Uni geschafft.
Auf jeden Fall sagen sie immer, dass sie auf jeden Fall eine der äußerst einflussreichsten Frauen war in der koreanischen Geschichte. Besonders sie ist aus schwierigen Verhältnissen gekommen, weil sie sehr jung zur Königin geworden ist. Und war aber dann wirklich mächtige politische Akteurin. Besonders eben in der Zeit, wo wir jetzt gerade wirklich gegen die Japaner, die koreanische Geschichte eigentlich so stark beeinflusst hat.
Ja, das ist wirklich historisch gesehen so ein Abschnitt, den man einfach nicht wegdenken kann. Ja.
Und der zieht sich so weit.
Ja, das stimmt extrem, ja. Ja. Ja.
Dann habe ich noch eine. Und natürlich wieder mit Japan zu tun. Das ist nämlich, ich bin doch im 20. Jahrhundert, sorry.
Okay.
Ich habe die Yu Kwan-sun.
Ah, wow. Auch so eine tragische Geschichte.
Eine ganz tragische Geschichte. Das war eine koreanische Unabhängigkeitsaktivistin, geboren 1902 und leider gestorben 1920. Also
die ist
leider nicht alt geworden. Die ist in einem kleinen Bauerndorf geboren worden. Und sie hat sich wirklich laut ihrem Bruder das Koreanisch selbst beigebracht. Also sie hat sich das Hangul selbst beigebracht und hat aber dann wirklich die Universität besucht, die methodistische IWA, Universität, heute eben die Women's University, hat dann bei einer Bewegung des 1. Märzes bei der Revolution teilgenommen, wurde dann ins Gefängnis leider eingeliefert. ihre Schule wurde zugemacht und dann hat sie versucht, in ihrer eigenen Provinz eine Demonstration auf die Beine zu stellen mit ihrer Familie und mit Freunden. Und bei dieser Demonstration sind wirklich 2000 Menschen gekommen. Die japanische Polizei hat auf diese Menschen geschossen während dieser Demonstration und 19 von ihnen und die Eltern und sie sind währenddessen leider gestorben.
Mm, das ist voll traurig. Ja. Also von der Jugendsohn habe ich...
Entschuldigung, das war meins. Sorry, ich habe mich verlesen. Die Eltern sind gestorben. Sie wurde dann ins Gefängnis eingeliefert und dort ist sie dann leider gestorben.
Ah, okay. Ja. Ja, die Jugendsohn, da kommen so Kindheitsdings bei mir hoch, weil ich habe von ihr in der Kornschuh Volksschule gelernt, ja.
Okay,
das
wirklich?
War unserer Lehrerin unwichtig, dass wir sie kennen. Da gab es auch einen anderen, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, komischerweise mit An irgendwas. Und das waren so die stellvertretenden Freiheitskämpfer, die uns gezeigt wurden. Mhm. Ja.
Ich habe ein Bild von ihr gefunden, wo sie da so ihr Schildchen hochhaltet. Und du siehst, wie jung sie eigentlich ist. Und das war eigentlich diese typische Fotografie, wenn du von der Polizei festgenommen worden bist.
Ja, wie ein Schwerverbrecher, ja, genau, ein kleines richtig. Mädchen.
Und eigentlich nur gekämpft hat für die Freiheit von Korea.
Ja, ja. Voll. Schlimm.
Ja, und die haben die Geschichte geprägt. Königinnen, erste Machtinhaber, Königinnen, die Mutter der Nation waren und ihre Söhne zu wunderbaren Kaisern großgezogen haben und Frauen, die gekämpft haben für die Freiheit ihres eigenen Landes.
Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, diese Personen sind in Korea einfach auch historisch bedingt einfach wirklich wichtige Personen. Mhm. Ja.
Und ich bin so froh, dass es Frauen waren.
Ja, absolut. Ja.
Mitunter natürlich. Die Männer natürlich, hier kommt es, Leute, Männer genauso, aber da war es mir einfach so wichtig, einfach diese Frauen da.
Das stimmt, ja, dass die nicht untergehen.
Genau, ja. Richtig.
Und weil du gesagt hast, mit der Demonstration, dass 2000 Leute gekommen sind, weil Korea eben so eine lange, tragische Geschichte wegen Japan hat, ja. Nicht nur wegen Japan, aber eben, weil es einfach ein politischer Spielball war. Heute. Das hat die Art, wie die Koreanerinnen heute demonstrieren, sehr geprägt, ja. Sie haben, bei Koreanerinnen ist es so, wenn sie sagen, sie demonstrieren, dann wissen sie, sie dürfen der Polizei auf keinen Fall irgendeinen Grund geben, dass man sie festnimmt, weil die ganze koreanische Geschichte ist geprägt davon.
Deswegen protestieren sie ja so friedlich, gell?
Ja. Das ist genau der Grund. Sie wissen, sie setzen sich hin, sie singen irgendwie ein schönes Lied, aber sie
haben ein Schild hoch,
haben eine Kerze. Weil sie alles versuchen, wenn sie demonstrieren, der Polizei ja keinen Grund zu geben, dass man gewalttätig wird. Und ich bin zu 100% sicher, das ist diese ganze Geschichte, die sie geprägt hat. Deshalb sitzen sie.
Klingt voll logisch, wirklich. Wahnsinn.
Ja. Es gibt doch nicht so viele Länder, wo so bewusst immer so demonstriert wird, oder? Gell?
Korea bei uns in Wien.
Da sitzen sie aber nicht.
Nein, doch. Da nicht, aber ich sage jetzt mal, da wird wegen jenen Schaß demonstriert.
Ja, da schon.
Ja, aber da wird der Ring abgesperrt und da werden Leute behindert. Ja. Aber hier, die sitzen, weil wie gesagt, wir haben es ja selber mitgekriegt, da wie diese große Demonstration war, wie wir in Korea gemeinsam waren, wegen dem damaligen Präsidenten.
Ja. Ja.
Da aber sind sie ja auch so gesessen, da sind die Leute gekommen, haben Cafés gebracht für diejenigen, die demonstrieren. Ne?
Ja, und genau das meine ich. Also ich finde auch, dass wir in Wien wegen jeder Kleinigkeit demonstrieren, ja. Aber ich sehe das jetzt, wo ich mir das Ganze noch einmal überlege. Es gibt nicht so viele Länder, wo die Leute nebeneinander sitzen mit einer Kerze und sitzen und ein friedliches Lied singen.
Würde mir bis jetzt nicht einfallen.
Das ist wirklich irgendwie auch, jetzt wo wir darüber reden, das war jetzt nicht geplant, voll einzigartig. Das ist echt die Geschichte von Korea. Mhm. Ja, nichts tun, damit man gewalttätig wird. Ja, keine Bewegungen schnell.
Ich kann es aber verstehen.
Ja, du, ich auch. Mhm. Stell dir mal vor, wir haben jetzt da von ein paar, also du hast jetzt von ein paar Damen erzählt, die haben alle gekämpft. Was ist passiert? Die sind ein bisschen laut geworden, sie haben sich gewehrt.
Und haben ihr Leben verloren.
Richtig. Und jetzt machen sie genau das Gegenteil, die Koreaner, wenn sie demonstrieren.
Ja. Irre, oder?
Ja, spannend. Ja. Ist auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, und jetzt habe ich dann ein paar Frauen noch aus Österreich. Ich meine, die typische Maria Theresia braucht man, glaube ich, nicht wirklich erwähnen, das wissen wir sowieso. Jeder Schüler weiß, wer die Maria Therese ist, weil wir alle wegen der Maria Therese in die Schule gehen müssen. Also das weiß jeder.
Das hat jetzt so vorwurfsvoll vorgeklungen.
Ja, dann haben wir eben unsere Sissi, die Elisabeth von Österreich. Ich habe das so ein bisschen angeschaut. Ich habe dann die KI gefragt, wen würdest du gegenüberstellen, wenn du jetzt die Frauen nimmst, die ich jetzt rausgesucht habe aus Korea und eben für Österreich. War da eben zum Beispiel die Kiseng, die Tolle, im Vergleich mit der Elisabeth? Weil die Elisabeth hat ja auch geheißen, war ja eine wunderschöne Frau. Dann war es, damit ich es jetzt nicht falsch sage, die Myeongseon gegenüberstellend zu Maria Theresia zum Beispiel. Und ich habe noch ganz kurz mir, weil ich die auch cool gefunden habe, die Bertha von Suttner. Die war die erste Frau, die einen Friedensnobelpreis erhalten hat. Die war eben auch eine Schriftstellerin und eine Friedensaktivistin. Erinnert mich so ein bisschen an deine.
An die Park Hwan-soo, ja, du hast recht. Irgendwie schon, ja.
Also Aktivistin und Schriftstellerin. Und sie hat eben das Buch Die Waffen niedergeschrieben, wo sie wirklich auf die Schrecken des Krieges hingewiesen hat.
Ja.
Und hat gezeigt, dass Worte und Ideen einer starken gesellschaftlichen Wirkung haben, besonders in der Zeit, in der Frauen politisch kaum Einfluss hatten. Weil die war von 1843 bis 1914, die Bertha von Suttner.
Doch, ich sehe irgendwie schon viele Parallelen schon. Zur Park Hwan-soo.
Ja, genau. Aber jetzt würde ich wirklich zu diesen zwei tollen Frauen kommen, die mich so sehr beeindruckt haben. Und du sagst mir, ob du sie vom Namen kennen würdest. Ja.
Ja.
Wir haben die Gabriele Barbara Possana vom Ehrental. Sagt ihr dir was?
Nein.
Sie war eine der ersten österreichischen Ärztinnen. Sie durfte als erste Frau auf der Universität Österreich-Ungarns promovieren.
Wow.
Also die hat wirklich ganz viel gemacht, wo dann sogar teilweise die Männer für sie eingestanden sind und gesagt haben, hallo, nur weil sie eine Frau ist.
Wow.
Ja. Also sie wurde auf jeden Fall in Buda geboren, also in Budapest, der Buda-Seite. Und ihr Vater war aber ein Sektionschef im Finanzministerium und hat viel herumreisen müssen. Und so sind sie dann in Wien angekommen. Und, da hat sie 1987 einmal eine Lehrerinnenausbildung gemacht auf der akademischen Gymnasium in Wien. Sie war aber dann nicht berechtigt, auf der Universität zu studieren.
Weil sie eine Frau ist.
Genau.
Oh mein Gott.
Deswegen ist sie zwischen 1888 und 1883 Genf und nach Zürich und hat dort versucht zu studieren. Und da hat sie aber ein Schweizer Maturazeugnis gebraucht, um dort dort studieren zu können. Und was macht sie? Sie macht dort noch einmal die Reifeprüfung.
Nein, echt jetzt?
Genau. Also sie hat dann dort noch einmal diese Reifeprüfung gemacht und hat dann 1894 den Doktor der Medizin promoviert.
Wow.
Und ist dann wieder nach Wien zurückgekommen. Und da war die einzige Möglichkeit für sie, weiter als Ärztin zu arbeiten, in der Donaumonarchie, dass sie eine Amtsärztin wurde in Bosnien und Herzegowina. Eben weil es dort ganz viele muslimische Frauen gegeben hat, die sich geweigert hatten, sich von natürlich einem männlichen Arzt behandeln zu lassen. Das wollte sie aber nicht. Das war nicht ihrs. Und sie hat dann ganz viele Gesuche geschrieben, Bittbriefe geschrieben. Und das hat mich so interessiert. Es waren zwei Innenminister, drei Minister für Kultur und Unterricht, vier Rektoren, vier Dekane der medizinischen Fakultät und zu Schluss sogar noch Kaiser Franz Josef I. persönlich, der es dann, dass sie es geschafft hatte, dass sie dann als Zulassung für Ärztin für Frauenheilkunde das machen durfte.
Wow.
Wahnsinn, oder?
Also da ist viel passiert.
Viele Männer mussten sich darum kümmern, dass sie wirklich das machen durfte. 1986 hat dann so eine Verordnung die Kraft eingetreten, dieses Nostrifikation, dieses tolle Wort, ja, dass du eben in dem Ausland studiertest, dass es hier anerkannt wird.
Mhm.
Ja. Ja, sie hat in der Schweiz das alles gemacht, aber sie hat die positive Antwort gekriegt, musste aber dann in Österreich noch einmal alle theoretischen und praktischen Prüfungen noch einmal ablegen.
Ja, bitte, ich
kannst du dir das vorstellen?
Bist du wahnsinnig.
Also diese Frau hat so viele Hürden gehabt. 87 hat sie dann noch einmal das dritte Rigorosum, also wahrscheinlich was ganz Besonderes, geschafft. Und dann hat sie wirklich 1897 probiert als die erste Frau in der österreichischen ungarischen Monarchie.
1897.
Wow. Wahnsinn,
wow,
oder?
Wow.
Und am 10. Mai im gleichen Jahr hat sie dann ihre erste Praxis als praktische Ärztin.
Wow.
gemacht.
Wow, das nenne ich Durchhaltevermögen.
In der Thalia-Straße im 16. Bezirk.
Wirklich? Mhm. Wow.
Park,
das,
oder?
Das ist wirklich ein Durchhaltevermögen. Mhm. Ich glaube, ich hätte spätestens aufgegeben, wo man mir sagt, ich muss schon wieder die Motorrad machen. Ich hätte gesagt, na danke.
Ja, ja. Und dann war es natürlich so, dass sie sind dann so Semi-Initialrate gewählt wurden. Da durfte sie natürlich auch nicht mitwählen, weil sie kein Wahlrecht hat. Da haben aber dann auch wieder andere gesagt, hey komm, die ist eine Ärztin, die darf da genauso mitwählen. Ja. Und ich würde gern zwei Statements vorlesen, die die Sonntags- und Montagszeitung geschrieben hat von ihrem Doktorvater. Ja. Da nun Frauen an Intelligenz und Willenskraft den Männern nicht nachstehen, so ist nicht einzusehen, weshalb den Frauen höhere Berufskreise verschlossen bleiben sollten. Wenn Kaiserinnen und Königinnen durch tatkräftige und weise Regierung sich unsterblichen Ruhm in der Geschichte erworben haben, warum sollten dann Frauen für unfähig erachtet werden, in höheren Berufskreisen segensreich wirken zu können?
Das ist arg, sowas zu hören.
Richtig gut, oder?
Ja, ja. Also ich finde super, dass er das einfach so jetzt auf ein Blatt Papier niedergeschrieben hat. Aber es ist komisch, sowas heute zu hören.
Ja, das Zweite, das hat mir auch sehr gut gefallen. Wir können nur wiederholen, was Sie bei früheren Gelegenheiten hervorhoben. Jahr für Jahr sind Opfer zu beklagen, die nur darum zugrunde gingen, weil sie aus Schamgefühl bei männlichen Ärzten keine Hilfe suchen wollten und bei Frauen nicht finden konnten, weil es bei uns bisher keine weiblichen Ärzte gab. Wir wünschen daher Dr. Fräulein Dr. von Possener, bald genügende weibliche Konkurrenz erhalten zu können.
Wow. Aber das hatte ich gar nicht im Blick, das stimmt.
Ja.
Die sind dann gar nicht zum Arzt gegangen, weil sie so ein Schamgefühl haben.
Du weißt das jetzt immer noch, wie weit ist unsere Frauenmedizin?
Ja, lauter Männer.
Ja, ja. Und natürlich wurde sie ganz viel geehrt. Also sie hat den Medizinalrat mit 68 Jahren gekriegt. Sie kriegt die Posaunergasse im 13. Wiener Gemeindebezirk in Hitzing.
Es gibt sogar eine Gasse.
Ja, genau. Und sie hat sogar 1997 den Gabriele Posauner Staatspreis für wissenschaftliche Leistungen im Dienste der Geschlechterdemokratie erhalten.
Wow. Okay, die hat was bewirkt.
Schon, gell?
Aber irgendwie, ich kannte sie nicht.
Ich auch nicht. Deswegen hat mich diese Frau so fasziniert.
Mm, voll. Die ist total nicht präsent irgendwie,
gar
oder?
Gar nicht. Gar
ja,
nicht.
Ja, ja. Naja, okay. Mhm. Gut zu wissen.
Mhm. Und jetzt habe ich noch eine zweite tolle Frau.
Ja.
Eine Abenteurerin.
Okay, eine Abenteurerin.
Die Ida Pfeiffer.
Kenne ich auch nicht.
Kennst du auch nicht?
Nein.
Sie ist eine Reisenschriftstellerin, Forschungsreisende und Sammlerin von Naturalien und Ethnographica, wurde geboren 1797, lass uns auf die Zunge gehen, 1797 in Wien und ist gestorben 1858 in Wien. Sie ist in Wien zur Welt gekommen, eher wohlhabendes Milieu, hat wirklich gute Ausbildung gekriegt von ihrem Vater, weil es waren mehrere Kinder, aber er wollte auch, dass sie natürlich lesen, schreiben und so weiter konnte. Später dann natürlich heiratsfähiges Alter, ist das abgebrochen worden, weil die Mutter natürlich wollte, dass sie heiratet, hat dann auch den Marc Anton Pfeiffer geheiratet, sind dann nach Lemberg gezogen, hat dann zwei Söhne und eine Tochter bekommen, aber dieser Anton Pfeiffer hat dann ein bisschen berufliche Probleme gekommen und dann waren sie ein bisschen in finanzieller Bedrängnis und dann hat sich die Ida Pfeiffer von ihrem Mann getrennt und hat dann dauerhaft den Wohnsitz in Wien gehabt. Ja, und das war, was macht man dann? Söhne sind erwachsen geworden. Sie ist 44, bitte, 44 und hat nicht viel Geld, aber sagt, okay, ich mache meine erste Fernreise. Kein Thema. Normalerweise sagt man, es waren so Pilgerreisen, die Frauen gemacht haben. Ging aber nicht nach Jerusalem, diese Pilgerreise. Sie ist nach Konstantinopel gereist, in den Libanon, nach Damaskus, okay, Ägypten und Palästina. Und sie ist gereist von März bis Dezember 1842.
Wow.
Also richtig, richtig lang. Hat ihr taugt, machen wir noch eine Reise. Die zweite Reise ist dann nach Skandinavien gegangen, 1845. Und dann im Mai 1846 hat sie ihre erste Weltreise übernommen. Sie hat dann wirklich erst wieder im November 1848 sie ist zurückgekommen, also wieder ein ganzes halbes Jahr. Und dann hat sie ein bisschen später ihre zweite Weltreise gemacht.
Wow.
Also die Frau hat wirklich versucht, alles zu sehen, was es nur gibt. Und ihre letzte große Unternehmung war dann Indonesien und Madagaskar und dauerte über 2 Jahre.
Bist du hart.
Wahnsinn, gell?
Wow.
Sie hat wirklich in Summe 5 große Expeditionen gemacht und 2 Weltreisen und hat irrsinnig viel mitgekriegt. Also sie war sogar, sagt man, bei den Menschenfressern.
Wow.
Also sie hat Kannibalen mitbekommen.
Oh mein Gott.
In Indien wurde sie in Paläste eingeladen, weil natürlich, hey, eine weiße kleine Frau ist da und sie durfte mit Kaisern speisen, sie durfte mit Monarchen speisen.
Wow.
Also das war dann richtig, richtig spannend. Und sie hat dann kleine Reiseberichte geschrieben und veröffentlicht.
Das heißt, theoretisch gibt es die noch irgendwo, oder?
Mhm. Sie werden immer noch aufgelegt zwischendurch.
Ja. Okay, das ist urspannend.
Mhm. Also es war dann so, dass sie so ein richtiges Reisetagebuch gemacht hat, hat aber eben nicht nur die Reisen beschrieben, sondern hat botanische, geografische, zoologische und ethnologische Forschung betrieben. Also hat wirklich alles da hineingezeichnet und hat Dinge mitgenommen. Und mehr als 4000 Exponate sind jetzt im Naturhistorischen Museum von ihr.
Wirklich? Mhm. Sie war das damalige Enzyklopädie.
So wie es ausschaut, ja.
Bist du arg. Mhm. Das
und jetzt,
viel.
Ich bin mir sicher, den Namen kennst du. Auf Empfehlung von Alexander von Humboldt.
Ja.
Sagt dir Humboldt was?
Ja.
Wurde sie in die Fakultät in Berlin aufgenommen zur Gesellschaft für Erdkunde.
Wow.
Wahnsinn, oder?
Ja, wenn es jemand weiß, dann sie.
Ja, definitiv, ja. Und was mich einfach so fasziniert hat, ist, die hat angefangen mit 44. Das heißt, Leute, egal wie alt ihr seid, legt los.
Ja, das stimmt wirklich, ja.
Ich finde das richtig, richtig spannend.
Überhaupt damals, musst du dich das einmal trauen, bitte. Mhm. Das ist sowas wie ein Befreiungsschlag eigentlich. Mhm.
Sie hat ja 1843 eben ihr Reisetagebuch verlegt, das veröffentlicht. Aber zuerst natürlich anonym, weil wer liest schon ein Buch von einer Frau? Die Reise einer Wienerin in das Heilige Land. Und das wurde wirklich, weil es so schlicht geschrieben worden ist und so gut mit der Glaubwürdigkeit, wurde es ein Publikumserfolg. Mm. Und erst 1856, in der 4. Auflage, lass dir das auf der Zunge zergehen, hat sie sich eben geoutet und gesagt, sie ist die Autorin.
Okay, wow. Na, das ist arg, mhm. Ja.
Sie war mal in Brasilien, da ist sie knapp einen Mordanschlag entgangen. Und natürlich war sie dann immer wieder in Bedrängnis, weil sie natürlich, wie gesagt, eine weiße Frau, die in Ländern ist, wo noch keiner teilweise durchgereist ist als Frau. Sie wurde von Räubern bedroht. Sie hat eine Karawane in der Wüste mit den Kamelen gemacht. Sie hat an einer Tigerjagd teilgenommen. Also richtig, richtig. Wow. Ich glaube, diese Frau hat so viel erlebt und hat dann das nächste Buch geschrieben, das heißt Eine Frauenfahrt um die Welt. Mm. Er stehen 1850 in 3 Bänden. Org, oder?
Ich frage mich gerade, warum ich sie nicht kenne. Wirklich. Ja, aber es ist urspannend. Also wenn man sich vorstellt, diese Frau hat echt gelebt und hat das damals echt gemacht. Also ich glaube spätestens nach der 2., 3. Weltreise, ich glaube, diese Frau hat vor gar nichts mehr Angst gehabt.
Das glaube ich auch.
Dass sie vor nichts mehr abschrecken können.
Weil ich glaube, in der letzten Weltreise war das sogar, dass sie dann eigentlich in ein Kriegsgebiet gefahren ist. Und sie gesagt hat, sie macht das schon. Und da waren dann doch sehr, sehr starke Unruhen, wo sie dann, glaube ich, die sogar abgebrochen hat, die Reise. Mm. Weil es dann doch zu gefährlich war, sagen wir mal so.
Wow.
Und ist dann aber dann leider, glaube ich, sogar, bevor ich jetzt was Falsches sage, glaube ich, sogar in einer Krankheit dann zum Schluss gestorben.
Okay.
Aber ich glaube, sich unterwegs zugezogen hat.
Okay. Aber ich glaube nicht, dass sie viel bereut hat.
Das glaube ich auch nicht.
Kann man nicht
das
vorstellen.
Auch nicht.
Sie hat ihr Leben gelebt.
Ja. Sie war auf jeden Fall schon sehr populär und das war so süß. Es ist gestanden, sie war so populär, dass die Leserin die Modezeitschrift, die Wiener Eleganz, da war sie sogar drinnen, da hat sie so ein Reisekostüm an und hat ein Schmetterlingsnetz in der Hand.
Echt süß.
Ja. Also ja, diese Frau hat mich auch sehr beeindruckt.
Wow. Ja, das stimmt. Das ist also für damals, muss ich echt sagen, da hat sie wirklich Eier gehabt.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ja, besonders, was ich so spannend finde, ihre Exponate sind jetzt immer noch im Naturhistorischen Museum.
Ja, das heißt ja was, bitte.
Und irgendwas habe ich gesagt, irgendwie 1900, irgendwann, also jetzt noch nicht so lang, wurden ihre Bücher auch neu verlegt. Also so scheint, gibt es ihre Bücher auch noch, dass man da nachlesen kann.
Ja, doch, die gibt es sicher.
Mhm. Und irrsinnig viele Briefe sind auch noch irgendwo ausgestellt von ihr.
Wahnsinn.
Also,
stell dir mal vor, was das wert ist heute.
Ja. Also diese Frau hat mich auch beeindruckt.
Absolut.
Und kennt man auch nicht wirklich.
Na, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe noch nie von Ida Pfeiffer, heißt sie? Mhm,
Ida Pfeiffer,
ja. Ich habe noch nie von Ida Pfeiffer gehört, mhm. Ja. Wow, okay. Also da merkt man wirklich, wir kennen viele Sachen, aber wir kennen die Gesichter dahinter nicht.
Ja, ja. Und wir kennen nur diese typischen Sachen, die man in der Schule gelernt hat.
Mhm. Ja. Das stimmt, ja. Mhm. Spannend. Und jetzt stell dir vor, jetzt haben wir ein paar Frauen kennengelernt mit echt Persönlichkeit, wie viele es in Wirklichkeit davon gegeben hat, vielleicht, so versteckte Frauen.
Urviele, glaube ich. Ja, ich glaube, dass bei Männern bin ich mir genauso sicher. Also reden wir mal von Menschen, dass wir es jetzt nicht immer teilen in Mann und Frau. Mhm. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es so viele Menschen gibt, die in Geheimen bleiben mussten, die aber eigentlich wahrscheinlich ganz viel gemacht hat, dass unsere Länder, jetzt deins und meins, dort sind, wo sie jetzt sind.
Ja, ja, das glaube ich nicht.
Oder dass man Namen einfach nicht kennt und die aber so viel, weiß ich nicht, in Revolutionen vielleicht dabei waren, irgendwie vielleicht irgendwo einen Knopf voll gedrückt haben und so weiter und so fort. Mhm.
Ja, das ist der Gedanke, den ich gerade hatte, wo du von den Damen erzählst, aber ich dachte, wow, wie viele muss es von den unbekannten Leuten eigentlich geben, die eigentlich wirklich was bewirkt haben.
Ja, ja. Und wie gesagt, mich hat sie einfach so fasziniert, weil ich gesagt habe, die war 44, wie sie begonnen hat.
Mm.
Und da darf man nicht, das ist eigentlich kein Alter. Ja. Für das, dass man sagt, man hat sein Leben gelebt. Nein, für manche beginnt es wirklich erst.
Ja, das ist wirklich so.
Die hat
so,
mit 44 eigentlich das Leben geführt, was jetzt überall aufgeschrieben ist. Also jetzt in dem Sinne aufgeschrieben ist.
Mm, das stimmt, ja. Das hat sich voll befreit in der Hinsicht, finde ich, so wirkt es für mich. Sie hat einfach wirklich das gemacht, worauf sie Lust hat.
Ich meine, allein in dieser Zeit, sich von ihrem Mann zu trennen.
Ja, eben.
Wow.
Ja, eben.
Wow.
Das ist einmal das Erste. Ja, dass sie einfach sich getrennt hat und nach Wien gezogen ist. Ja,
genau.
Also da hat es eigentlich schon angefangen. So, ich lebe jetzt mein Leben, ja.
Richtig.
Voll spannend. Spannend, ja. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir, es ist nicht so einfach, weil wir bekommen ja diese Vorbilder vorgelebt, entweder durch unsere Eltern oder Geschichtsbücher oder so etwas. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es wichtig, dass du einfach dir treu bleibst.
Mhm.
Weißt du, ich bin mir sicher, es gibt Frauen, die haben ihre Erfüllung, dass sie zu Hause sind, ja, was sicher auch wertvoll ist. Aber es gibt auch viele Frauen, die machen das einfach, aber die bleiben sich halt nicht so treu, ja, weil sie einfach, ja, Gewohnheit oder nenn es, was du willst. Ich glaube, das ist wichtig.
Und man braucht einfach, glaube ich, den Mut.
Ja, sicher.
Den das ist Mut zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich meine, wie mutig muss diese Frau gewesen sein?
Das ist einmal das Erste, was du
brauchst. Wie mutig muss Ute Bock gewesen sein, dass sie sagt, sie lebt mit 40 fremden Männern unter einem Dach?
Ja, voll. Ja. Und die Wirklichkeit, glaube ich, manchmal mehr.
Also wirklich, wie viel Mut braucht es von einem einzelnen Menschen, sowas zu tun?
Ja, das stimmt, ja. Weil ich glaube, wenn du den Mut dazu hast, dann findest du für alles eine Lösung.
Ja.
Weil wenn du keine Eier dazu hast, dann fängst du an, Ausreden zu finden. Ich habe kein Geld, ich kenne mich nicht aus, das Internet funktioniert nicht. Es gab damals kein Internet.
Ja. Das ist ja das. Die ist mit einfachsten Mitteln da durchgerauscht durch die Welt.
Eben, die ist ja mit gar nichts wahrscheinlich. Die hat ja nicht gewusst, was sie erwartet.
Eben.
Aber mir zeigt das, für mich ist das so ein Beweis dafür, wenn du dich traust. Du bist eigentlich die Person, die den ersten Schritt macht, um ein Ereignis auszulösen.
Gibt es da nicht irgendeinen Spruch mit diesem, du bist der Bestimmer deines Schicksals oder irgendwie sowas? Irgendwie gibt es doch da so einen Spruch, der sagt, du bist deines eigenen Glückes Schmied.
Richtig.
Das war's, glaube ich,
richtig.
Gell?
Richtig, ja. Ja, und das ist halt etwas, wo ich sage, ja, ich glaube schon, dass du zuerst den ersten Schritt setzen musst, wenn du eine Veränderung im Leben haben willst.
Ja.
Ich sage nicht, dass alles einfach ist. Aber den ersten Schritt muss man schon selber setzen.
Mhm.
Ja.
Und das haben wir anhand diesen extremen Frauen jetzt wirklich kennengelernt.
Das stimmt. Ja. Jetzt habe ich keine Ausrede für nichts.
Hey, komm, wir machen auch tolle Dinge. Wir haben auch mit 44 jetzt angefangen, einen Podcast-Kanal zu machen.
Das ist erst der Anfang, Silke.
Richtig, und wir kochen. Und
das ist erst der Anfang.
Das ist erst der Anfang, so ist es. Genau, so ist es.
Total. Na, urspannend.
Ja, war toll.
Ja, auch die Damen von dir kennenzulernen.
Ja, und auch dass du da so auf Ute Bock stehst.
Ja, die hat mich beeindruckt, die Frau. Ja, voll. Mhm. Ja. Hat auch was mit mir gemacht.
Das glaube ich dir.
Ja, voll.
Das glaube ich dir.
Ja. Super.
Wir hoffen, dass es euch natürlich auch gefallen hat. Mich würde total interessieren, ob es für euch eigentlich eine Dame oder vielleicht auch einen Herrn in der Geschichte gibt, der euch total beeindruckt hat. Bitte, bitte schreibt es uns runter. Ich habe mich total gefreut, dass ihr bei unserer letzten Folge bei der Cancel Culture so viel kommentiert habt und eure Meinungen dazu gesagt habt. Das hat mich richtig, richtig gefreut. Mm. Und falls ihr eben vielleicht jetzt sogar einen Menschen in der Geschichte Koreas, der Schweiz, der Deutschland oder Österreich habt und ihr sagt, boah, der hat mich so beeindruckt, dann bitte, bitte schreibt es unten rein, ich würde das urgern lesen. Mm,
voll. Es macht einfach auch Spaß, wenn man wirklich miteinander interagiert. Gell?
Ja. Ja. Ich liebe es, eure Kommentare zu lesen.
Ja, voll. Ich kenne das, ist voll schön sowas.
Gut, dann war das nee. Von heute. Huch, wir sind heute schon lang wieder unterwegs.
Ja, sind wir lang unterwegs? Ja. Okay.
Dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag.
Genau, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal, ja, oder? Und halt in der Annyeong.
Annyeong. Tschüss. Tschüss.